NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. Januar 1902. Der Geburtstag von José María Escrivá, Gründer der katholischen Laienorganisation Opus Dei.
In der Mitte sitzt, selbstverständlich, Jesus Christus beim letzten Abendmahl. Das berühmte Bild von Leonardo da Vinci. Und neben ihm?
Was ist mit der Person zur Rechten Jesu?
Ist das wirklich Johannes? Die amerikanische Autorin und Templerordensspezialistin Lynn Pickett schüttelt den Kopf.
Neben Jesus sitzt eine Figur, die sich von ihm weglehnt. Es soll sich dabei um den heiligen Johannes handeln. Bei näherem Hinsehen erkennt man aber, dass dieser Johannes eine Frau ist. Sie trägt ein Goldkettchen. Sie hat Brüste und zusammen mit Jesus bildet sie im Bild ein gigantisches M. Dieses M steht für Maria Magdalena. Die Templer glaubten, Maria Magdalena wäre Jesus' Geliebte gewesen, seine heilige Sexpartnerin.
Seine Ehefrau, so wird es auch in Dan Browns Der Da Vinci Code behauptet oder enthüllt, was auch immer. In diesem Roman von 2003 verschmelzen Fiktion und Wahrheit.
Der Gral war niemals ein Trinkgefäß. Er ist buchstäblich das alte Symbol für Weiblichkeit. Und in jenem Fall die einer Frau, die ein so mächtiges Geheimnis in sich barg, dass dessen Enthüllung die Fundamente des gesamten Christentums zum Einsturz bringen würde.
Es würde die Basis der katholischen Kirche in Frage stellen, oder genauer die Spitze. Denn Jesus Christus hätte seine Kirche nicht etwa Petrus anvertraut und damit nicht den Päpsten, sondern seiner Gefährtin, seiner Gemahlin Maria.
Die Kirche sollte demnach übergehen in die Hände einer Frau.
Unglaublich.
Großer Gott.
Viele konservative Kirchenvertreter in den USA entfesseln damals, 2006, einen heiligen Sturm gegen die Verfilmung des Dan Brown-Romans. Sie wollen, so schimpft der Katholik, es gleichzeitig als Fakt und Fiktion darstellen. Das nehmen wir nicht hin.
Das Filmstudio Sony hat die Dreharbeiten komplett abgeschirmt. Keine Interviews sind erlaubt. Alle Beteiligten mussten eine Schweigeverpflichtung unterschreiben. Pressesprecher erklären, man habe einen Film zu drehen und wolle sich darauf konzentrieren und natürlich keine Gläubigen verletzen.
Warum die Aufregung? Warum der heilige Zorn gegen einen spannenden Kinofilm mit Tom Hanks? Weil es um dieses Geheimnis geht?
Dessen Enthüllung die Fundamente des gesamten Christentums zum Einsturz bringen würde.
Oder liegt damals der Grund darin, dass das Opus Dei eine recht dunkle Rolle spielt in diesem Roman und dass damit also möglicherweise das Andenken an jenen Mann besudelt wird, der diese Organisation gegründet hat? Das Andenken an José María Escrivá?
José María Escrivá de Balaguer y Albas, geboren am 9. Januar 1902 in Barbastro, Spanien. Von 1918 an studiert er Theologie, später auch die Rechtswissenschaften. 1925 wird er zum Priester geweiht. 1928 gründet Escrivá das Opus Dei.
Die Gründung des Opus Dei ist entstanden in dem Herzen des Gründers des Opus Dei.
César Ortiz, er war lange Jahre Prälat des deutschen Opus Dei. Über Escrivá.
Er spürte seit vielen Jahren, dass Gott von ihm etwas Besonderes wollte. Und an diesem Tag hat er klar gesehen, was Gott von ihm wollte.
Also Gott selbst habe dem Spanier aufgetragen, eine erzkonservative Organisation ins Leben zu rufen.
Obwohl er nicht etwas Neues gründen wollte, von diesem Tag an hat er gesehen, dass Gott das von ihm wollte und dann hat er angefangen, in diesem Sinne zu arbeiten. Aber es war kein so feierlicher Akt, sondern ein Zwiegespräch zwischen ihm und Gott.
Und bei diesem Zwiegespräch kam offenbar heraus, dass Escrivá eigentlich nichts Geringeres zu tun habe, als die Kirche von innen her aufzufrischen, als die Menschen dazu zu bringen, das Evangelium neu zu entdecken.
Wir sind keine Selbstbedienungskatholiken. Wir picken uns nicht irgendwelche Regeln heraus. Wir befolgen die Glaubenslehre rigoros.
Ziel und Kern des Opus Dei ist ja, Ihnen in dieser Arbeit und in Ihrem Familienleben zu helfen, Ihren Weg zu Gott zu gehen.
Hartwig Bouillon, Opus Dei Köln.
Was mir im Opus Dei geholfen hat, dass man oft so kleine Impulse, Ratschläge bekommt, um im normalen Alltag eben sein Christsein ein bisschen mehr, wenn man so sagen kann, volle Pulle zu leben.
Das Opus Dei will überall bekannt machen, dass die Arbeit und die gewöhnlichen Lebensumstände Gelegenheiten sind, Gott zu begegnen, den anderen zu dienen und zur Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse beizutragen.
www.opusdei.de.
Das Opus Dei arbeitet mit den Ortskirchen zusammen, indem es christliche Bildung, Vorträge, Besinnungstage und priesterlichen Beistand für diejenigen anbietet, die ihr geistliches Leben und ihr Engagement in der Glaubensweitergabe erneuern möchten.
Also eine Art Volkshochschule in Glaubensfragen. Dem Priester José María Escrivá kommt es damals vor allem auf einen Grundgedanken an. Man braucht kein Theologiestudium, um nach dem Evangelium zu leben. Seine Organisation, sein Werk Gottes soll von Laien getragen werden.
Es ist nicht nötig, sozusagen die Welt zu verlassen, ein Priester zu werden oder Ordensleute. Er meinte, die normalen Umstände im Leben, Familie, Arbeit, Freizeit, das sind keine Hindernisse, um ein besserer Mensch zu sein, sondern umgekehrt.
Das Opus Dei habe ich kennengelernt, als ich in Bonn anfing zu studieren. Was mich einfach fasziniert hat, war, die Leute haben wirklich echt informiert. Es wurde also keine Show abgezogen, sondern mir wurde genau gesagt, was zu tun ist, was man machen kann am Anfang des Studiums. Vor allen Dingen auch, mit welcher Arbeitshaltung man arbeiten sollte. Und dass der gewöhnliche Christ mit diesem Geist der Heiligkeit in der gewöhnlichen alltäglichen Arbeit eine reife Persönlichkeit werden kann. Das war einfach etwas Faszinierendes.
Tatsächlich hat es Escrivá in erstaunlich schneller Zeit geschafft, sein Opus Dei zu erweitern. Bei seinen Reisen durch die Welt und durch Europa wirkt er erfolgreich für die eigene Sache und gewinnt neue Mitglieder für diese Familie, für den besten Ort, um ohne Angst vor dem Leben und vor dem Tod glücklich zu sein.
Man kann sagen, dass vornehmlich junge Menschen angesprochen werden und auch anfällig sind.
Wolfgang Beinert, Fundamentalismus-Experte.
Denn für sie sind ja die Phänomene, denen sie begegnen, neu. Und in einer Gesellschaft, die wenig gemeinsame Grundüberzeugungen hat, ist es sehr schwierig, von außen für junge Leute solche zu finden. Das genau bieten fundamentalistische Gruppierungen an. Ihr braucht uns nur zu folgen, dann ist eure Angst weg.
Das Jahr 1975.
José María Escrivá de Balaguer y Albás stirbt am 26. Juni in Rom.
Sein Opus Dei lebt und wächst weiter. Serviam, ich will dienen. Mit diesem Versprechen beginnen die inzwischen weltweit 87.000 Mitglieder, Frauen wie Männer, ihren Tag.
Wir alle sind Gottes Werkzeug.
Aber was hat das alles mit dem Film zu tun? Und mit der Aufregung.
Die katholische Organisation Opus Dei soll aus dem Drehbuch gestrichen werden.
Der Da Vinci Code von Dan Brown hat dem Opus Dei einen Bekanntheitsgrad eingebracht, der dem Werk möglicherweise alles andere als recht war und ist. Er hat erneut die Frage aufgeworfen, was man von dieser Organisation zu halten hat.
Viele bezeichnen Opus Dei als Gehirnwäschesekte, andere als ultrakonservativen christlichen Geheimbund.
Offenbar fürchten manche Menschen, dass sie nicht verstehen.
Das Opus Dei gibt sich tatsächlich in vielen Punkten sehr bedeckt. Für Reporter war es von jeher schwierig,
ein Mitglied des Werkes zu einer öffentlichen Aussage zu bewegen.
Gut, gehen wir zunächst auf die Diskretion ein. Die Diskretion, so wie sie im Weg gemeint ist und wie ich sie verstehe, mindestens meint nichts anderes als diese menschliche und auch christliche Tugend, nach der, als ein Beispiel, ein Verliebter über gewisse Dinge seines Verhältnisses mit anderen nicht redet.
Geheim sind die Mitgliedernamen. Geheim sind auch die Namen der Diözesanpriester, die der Priestergesellschaft vom Heiligen Kreuz angehören. Und diese Geheimhaltung ist vor allem im öffentlichen Bereich wichtig. Man weiß nicht, welche Opus Dei-Mitglieder in der Politik tätig sind.
Dieser Journalist und Theologe ist hartnäckiger. Peter Hertel ist der Fachmann in Sachen Escrivá und Opus Dei.
Wo andere wirtschaftliche Netze, Banken, Stiftungen und so weiter gründen, dem Opus Dei dienen. Das alles kommt nur zufällig heraus. Die internen Schriften wurden geheim gehalten. Ich habe sie in den 90er Jahren in den entscheidenden Passagen veröffentlichen können, nachdem ich sie gegen den Willen des Opus Dei in die Hand bekommen habe. In der Regel ist es so, dass zunächst von außen her man an die Sachen rankommt, sie veröffentlicht und dann sagt das Opus Dei, sie sind ja gar nicht geheim.
Öffentlich bekannt sind einige Schriften des Opus Dei-Gründers Escrivá, etwa die Aphorismensammlung Der Weg, in der auch die Ordensgrundsätze sehr genau beschrieben werden. Zum Beispiel die Begründung für die absolut hierarchische Struktur der Organisation.
Du sollst dir die bewährte Erkenntnis vor Augen halten, dass der eigene Verstand ein schlechter Ratgeber und ein schlechter Lotse ist, wenn es darum geht, die Seele durch die Böen und Stürme und Klippen des inneren Lebens zu steuern. Deshalb ist der Wille Gottes, dass ein Erfahrener die Führung des Schiffes übernimmt und uns mit seinem Licht und seinem Wissen in einen sicheren Hafen führt.
José María Escrivá, Der Weg, Punkt 59.
Auf diesem Opus Dei-Schiff gibt es zwei Gruppen von Reisenden, die engeren Mitglieder, die Numeraria und die gewöhnlichen. Letztere führen ein äußerlich völlig normales Leben, gehen ihrer Arbeit nach, sehr häufig in gehobener und einflussreicher Stellung. Die Numeraria allerdings leben wie Ordensleute in Opus Dei-Wohngemeinschaften und selbstverständlich zölibatär. Klar, genau nach dem,
was die Kirche seit eh und je gelehrt hat, wovon Christus spricht, wovon Paulus spricht, dass die apostolische Ehelosigkeit eine höhere Berufung ist als die der Ehe. Aber das ist keine Abwertung der Ehe, keinesfalls.
Alle Mitglieder, die gewöhnlichen und die Numeraria, befolgen dieselben Ordensregeln. Und dazu zählt auch der Bußgürtel.
Solange wir unterwegs sind, liegt unser Glück im Schmerz.
José María Escrivá, Der Weg, Punkt 217.
Für etwa 2 Stunden täglich, so heißt es, spannen sich die Mitglieder eine Art Dornenkranz aus Draht eng um den Oberschenkel. Und hin und wieder, vielleicht wöchentlich, holen sie auch die Bußgeißel aus dem Schrank. Schmerzen ertragen für den lieben Gott.
Eine Kirche, wie sie früher war. Männlich, geschlossen, kompromisslos, martialisch.
Ganz schlimm ist es dann halt, wo die dann sagen, gut, es ist ja kirchenrechtlich anerkannt, dass du auf dem Fußboden schläfst und dass du dich geißelst und dass du deine Bußbänder trägst. Also tu das für Gott, tu das für uns.
Eine Aussteigerin.
Mit diesen Geißelungen oder auf dem Boden schlafen. Das sind ja alles, wo ein Wir-Gefühl entsteht. Wir sind was Besonderes, wir dürfen das keinem anderen sagen. Also so funktioniert das System.
Es funktioniert offenbar so gut, dass das Opus Dei einen nicht abschätzbaren Einfluss auf die Führungsebene der katholischen Kirche ausübt. Schon vor Jahren warnte Peter Hertel, der Theologe.
Auffällig ist auch, dass die Vatikanische Kleruskongregation stark mit Spitzen des Opus Dei besetzt ist. Und von den vatikanischen Ämtern hält das Opus Dei inzwischen knapp 100.
Als beim Weltjugendtag der Papst im Jahr 2005 nach Köln kommt, stattet er der Kirche St. Pantaleon einen besonderen Besuch ab. Diese Kirche ist eine Opus Dei-Stätte. Zufall?
Das ist eine reine Zweckmäßigkeitsfrage. Das Opus Dei spielte in der Frage überhaupt keine Rolle,
behauptete der Kölner Kardinal Joachim Meissner.
Wir haben nur gesagt, dort ist der Vorhof am größten. Und gegen das Opus Dei hat der Papst und der Erzbischof von Köln auch nichts. Das ist eine legitime kirchliche Bewegung und die ist von der Kirche anerkannt. Und darum widerspricht das nicht, dass wir das in Pantaleon machen, obwohl das überhaupt keine Rolle spielte.
Dass der Kardinal nichts gegen das Werk hat, ist offensichtlich. In Meißners Pressestelle arbeitet ein Opus Dei-Mann. Und der Papst? Was sollte er gegen eine Einrichtung vorbringen, dessen Gründer mittlerweile einen Sonderplatz im Himmel hat?
Papst Johannes Paul II. Hat den Gründer der umstrittenen katholischen Organisation Opus Dei, José María Escrivá, heilig gesprochen.
Das war am 6. Oktober 2002.
Die katholische Wir-sind-Kirche-Bewegung zeigte sich über die heutige Heiligsprechung befremdet und empört, so wörtlich. Opus Dei stehe für blinden Gehorsam und heiligen Zwang.
Und die Kritiker fürchteten, diese Heiligsprechung Escrivás könnte als eine Art Generalabsolution aufgefasst werden.
Für die Mitglieder des Opus Dei bedeutet es eine Erfüllung eines lang gehegten Zieles und Wunsches.
Ronald Klein, Kirchenrechtler.
Sie werden auch glauben, dass die Heiligsprechung von Escrivá zugleich auch eine Art Heiligsprechung des Opus Dei ist. Das heißt, dass die Fragen oder Probleme, die manchmal im Zusammenhang mit dem Opus Dei aufgeworfen werden, durch diese Heiligsprechung verschwinden.
Viele Fragen waren verschwunden. Es war ruhig geworden um das Opus Dei. Und längst haben in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht sogar konservativere und extremere Organisationen, wie etwa die Pius-Bruderschaft, dem Werk Gottes den Rang abgelaufen. Aber dieser Film, der hat sie eben wieder aufgeworfen, die kritischen Fragen. Was eigentlich steckt hinter diesem Bund? Was hat dieser José María Escrivá da einst gegründet? Bei Tom Hanks und Co. kommt übrigens das Opus Dei am Ende gut davon.
Wir wurden betrogen, mein Sohn.
Dessen Mitglieder waren gar nicht die Bösen.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Mayer an José María Escrivá, der am 9. Januar 1902 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.